Die Reformation und Europa, Europa und die Reformation. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in seiner maßgeblichen Verlautbarung zum 500. Reformationsjubiläum, dem als Grundlagentext bezeichneten Dokument Rechtfertigung und Freiheit, hat der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 2014 festgestellt, dass Johannes Calvin die Internationalität der Reformation durch seine Einbindung von französischen und anderen europäischen Traditionen begründet habe. Diese Behauptung, dass erst der 1533-34 in eine reformatorische Tätigkeit eintretende Calvin die Reformation zu einer internationalen Angelegenheit gemacht habe, ist falsch. Sie bestätigt, dass kirchliche Leitungsgremien, nicht anders als Päpste und Konzilien und wohl leider auch Professoren, fehlbar sind. Dass die Reformation von ihren ersten Anfängen an, spätestens seit 1518, internationale Dimensionen besaß, ist offenkundig. Bereits im Oktober 1518 erschien bei dem Basler Drucker Johannes Froben die erste Sammelausgabe Luthersche Schriften. Aus einem Brief vom Februar 1519 wissen wir, dass dieser Druck nun bereits vergriffen und in Hunderten von Exemplaren nach Frankreich, Spanien, Italien und England verkauft worden war. Im Herbst 1519, im Nachgang der Leipziger Disputation, erhielt Luther Post aus Prag. Die Repräsentanten der letzten großen Ketzerei des Mittelalters, die böhmischen Hussiten, suchten den Schulterschluss mit ihm. Im Jahre 1520, also 3 Jahre nach dem Thesenanschlag oder dem Beginn der Auseinandersetzung um den Ablass, 1520 engagierte sich der englische König Heinrich VIII. Sogleich nach dem Erscheinen von Luthers radikalster Sakramentsschrift, die Captivitate Babylonica, von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, literarisch gegen den deutschen Theologieprofessor und wurde dafür vom Papst mit der goldenen Tugendrose und dem Ehrentitel eines Verteidigers des Glaubens, Defensor Pacis, geehrt. Diese Liste ließe sich beliebig verlängern. Seit ihren ersten Anfängen war die Reformation ein transnationaler Sachverhalt. Dies freilich hing mit strukturellen Gegebenheiten des lateineuropäischen Geschichtsraums elementar zusammen. Unter Lateineuropa verstehe ich jenen Teil unseres heutigen Kontinents, der von der römischen Tradition bestimmt wurde, also West-, Nord-, Mittel- und Mittelosteuropa. Seine Grenzen bildeten die von der Orthodoxie geprägten Länder und Landschaften. Griechenland, Serbien, Montenegro, Bulgarien, Rumänien, die Ukraine und Russland. Die Reformation war primär ein lateineuropäisches Ereignis. Sie betraf die vom lateinischen Christentum geprägten Länder direkt oder indirekt und wirkte sich mittel- oder unmittelbar auch auf die außereuropäischen Gebiete, die unter deren Einfluss gerieten, aus. Mit dem 16. Jahrhundert brach für das lateinische Christentum die Phase seiner bis heute anhaltenden globalen Ausbreitung an. Lateineuropa war von einigen prägenden kulturellen und religiösen Elementen bestimmt. Dies war etwa der altrömische Grundsatz, dass eine einheitliche, das Gemeinwesen integrierende Religion unverzichtbar sei. Die Religion als Vinculum Societatis, als Band der Gesellschaft. Die lateinische Sprache in der gottesdienstlichen Liturgie und in der gelehrten Kommunikation. Das kanonische Kirchenrecht, die großen Orden und Verbände des abendländischen Mönchtums, wie die Benediktiner und die Zisterzienser, die Bettelorden der Dominikaner, Franziskaner oder Augustiner-Eremiten, die transnationale, gesamteuropäische Organisationsstrukturen besaßen und das Papsttum, dessen Jurisdiktionsbereich alle zu Lateineuropa gehörenden Länder bildete. Auch die seit dem 12. Jahrhundert als Institutionen gelehrter Bildung entstandenen Universitäten und der durch sie geprägte methodische Argumentationsstil, die sogenannte Scholastik, und die ihr eigene Rationalität markierten eine prägende Besonderheit dieser lateineuropäischen Welt. bestimmte Praktiken des religiösen Lebens, wie die bewaffneten Wallfahrten ins Heilige Land, also die Kreuzzüge, das Bußsystem, das die Vergebung bestimmter Vergehen mit exakt tarifierten Kompensationsleistungen verband und die strengen sexualethischen Keuschheitsstandards für Priester aller Weihestufen, also der allgemeine Pflichtzölibat für Kleriker, waren Besonderheiten des lateinischen Christentums. Für den Ablass galt dies gleichfalls. Hierbei handelt es sich um die außerordentliche Vergebung zeitlicher Sündenstrafen, die eigentlich im Fegefeuer, dem postmortalen Reinigungsort, abzubüßen waren. Durch die Ablässe konnte man einen teilweisen Nachlass seiner Sündenstrafen, ein exklusives Recht der Päpste mittels der sogenannten Plenarablässe, die vollständige Tilgung also, erreichen. Auch in politischer Hinsicht war Lateineuropa durch prägende Gemeinsamkeiten bestimmt. Im 15. Jahrhundert fühlte man sich hier in wachsendem Maße durch das Osmanische Großreich bedroht. Im Jahre 1453 war Konstantinopel, das ehrwürdige Zentrum des Oströmischen Reiches, den türkischen Anstürmen erlegen. In den kommenden Jahrzehnten rückten türkische Heere immer weiter nach Europa vor. Seit 1460 stand die Peloponnes unter osmanischer Verwaltung. 1461 fiel mit Trapezunt am Schwarzen Meer ein letzter christlicher Vorposten in türkische Hände. 1475 übernahmen die Osmanen die genuesische Handelsniederlassung auf der Krim. 1516-17 schließlich gelang die Eroberung Ägyptens und Syriens. 1521 erfolgte der Vorstoß nach Belgrad. Im Herbst 1529 belagerten die Türken Wien. Die türkische Expansion bildet ein wichtiges Hintergrundmotiv der Reformationsgeschichte. Die gewaltsame Beendigung einer ca. 700-jährigen christlich-muslimischen Kopräsenz in Andalusien durch die Rückeroberung Granadas, die sogenannte Reconquista im Jahre 1492, war eine der Antworten des lateinischen Westens auf die Vorstöße der Türken. Denn die Herrscher der Iberischen Halbinsel, die katholischen Könige Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon, erstrebten eine Rechristianisierung. Die Dominanz der Osmanen im Mittelmeerraum behinderte den Orienthandel. Wegen entsprechender Abgabenpflichten verteuerte dies die begehrten Waren. Die fieberhafte Suche nach einem Seeweg nach Indien war eine der Folgen des türkischen Imperialismus. Dass Bartholomäus Dias 1487 erstmals das Kap der Guten Hoffnung, die Südspitze Afrikas, umsegelte, Christoph Kolumbus 1492 Amerika entdeckte und Vasco da Gama 1498 von Lissabon aus definitiv den Seeweg nach Indien fand, waren indirekte Folgen der osmanischen Vorherrschaft im Mittelmeer. Ob die Globalisierung Lateineuropas, die seit dem späten 15. Jahrhundert einsetzte, ohne die Türken eingetreten wäre, ist fraglich. Ohne die Türken hätte es gewiss auch die Reformation nicht gegeben. Denn ihretwegen wurde der Ablassbetrieb angekurbelt, ihretwegen expandierte das Druckwesen. Ihretwegen entstand eine militärische Bedrohung des habsburgischen Kaisers, die durch die Reformation, die sich der Reformation anschließenden Fürsten nutzten dies, um sich ihre Waffenhilfe für das Reichsoberhaupt gegen religionspolitische Zugeständnisse abkaufen zu lassen. Ohne Türken keine Reformation. Hinsichtlich seiner politischen Binnenstruktur war das lateinische Europa um 1500 vielfältig. Im Westen, in Spanien, Portugal, Frankreich und England, hatten sich dynastisch geprägte monarchische Herrschaftsformen herausgebildet, die Merkmale staatlicher Verdichtung aufwiesen. Einheitliche Verwaltungs- und Besteuerungssysteme, eine Machtkonzentration in der Hand der Könige, eine herrschaftsstrategische Einbindung des Adels, weitgehende Besetzungsrechte der Krone in Bezug auf höhere kirchliche Ämter und die Ausformung nationaler Kirchentümer und Katholizismen. In Mittel- und Mittelosteuropa, im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, Polen-Litauen, Böhmen und Ungarn, war die höchste Herrscherwürde, das König- bzw. Kaisertum, an Wahlakte gebunden, die bestimmte Adelsgruppen durchführten. In Nordeuropa löste sich seit dem späten 14. Jahrhundert die unter dänischer Führung stehende Kalmarer Union auf, das seine Unabhängigkeit erstrebende Schweden mit Finnland einerseits, Dänemark mit Norwegen und Island andererseits, entwickelten sich nun zu erblichen Monarchien. Im Laufe des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts entstand durch die Heiratspolitik der seit 1452 die kaiserstellenden Dynastie der Habsburger ein Länderkomplex, der neben den österreichischen und südwestdeutschen Erblanden, Burgund und die Niederlande, das spanische Erbe unter Einfluss außereuropäischen Kolonialbesitzes, Teile Süd- und Norditaliens, Mailand, Sizilien, Neapel, Böhmen und Ungarn umfasste. In allen lateineuropäischen Ländern bestimmten die jeweiligen politischen Strukturen den Verlauf der Reformationsprozesse. Die Typenvielfalt von ständischen und Adelsreformationen, Königsreformationen, Stadt- und Gemeindereformationen begegnet überall in Europa. Eine kulturelle Besonderheit, die Europa seit dem 15. Jahrhundert von der östlichen Orthodoxie einerseits, der islamischen Welt andererseits grundlegend unterschied, war kommunikationstechnologischer Natur, der Buchdruck mit beweglichen Metalllettern. Um 1450 war es dem gelehrten Mainzer Tüftler Johannes Gutenberg gelungen, ein Verfahren der mechanischen Reproduktion von Texten zu entwickeln. Mittels des ebenso einfachen wie genialen Gedankens, Texte in ihre kleinsten Einheiten, die 26 Buchstaben des lateinischen Alphabets, zu zerlegen und durch ein Gussverfahren einzelne Typen aus beständigem metallischem Material herzustellen, war es gelungen, Schriftstücke in beliebig großen Mengen herzustellen. Als Bedruckmaterial kam neben dem teuren Pergament zusehends das günstigere Papier zur Anwendung. Seit dem 14. Jahrhundert gab es Papiermühlen in Deutschland. Von diesen und aus dem Weinbau waren die Pressen bekannt. Beim Druckvorgang waren sie wegen der gleichmäßigen Kraftübertragung unerlässlich. Texte, die bisher von professionellen Schreibern in langen Zeiträumen abgeschrieben werden mussten, konnten nun ungleich schneller und kostengünstiger verbreitet werden. Die mittelbaren gesellschaftlichen und kulturellen Folgen des Buchdrucks begannen sich erst allmählich abzuzeichnen. Für die Reformation waren sie schlechterdings zentral. Nach den ersten typografischen Anfängen Gutenbergs hatte sich die neue Technologie rasant verbreitet. Um 1500 existierten in Lateineuropa in ca. 150 Städten etwa 1000 Druckereien. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits ca. 30.000 unterschiedliche Titel produziert worden. Die Gesamtzahl der gedruckten Bücher ging in die Millionen. Für die Bildungseinrichtungen der Zeit, vor allem die Lateinschulen und die Universitäten, bedeutete die neue Technologie einen unübersehbaren Innovationsfaktor. Nun konnten die Lernenden bestimmte Lehrbücher erwerben, konnten stetig mit ihnen arbeiten, mit ihnen leben. Auch die Gelehrten erlebten neue und ungeahnte Möglichkeiten, ihre eigenen Ideen und Texte weit über den Wahrnehmungshorizont des Hörsaals und der Handschrift hinaus zu verbreiten und den Austausch innerhalb der Europäischen Gelehrtenrepublik zu fördern. Die seit dem 13. Jahrhundert zunächst in den urbanen Zentren der Apenninhalbinsel entstandene kulturelle Bewegung des Humanismus, die sich derjenigen Künste und Wissenschaften besonders annahm, die sich um das Humanum, den Menschen, bemühten, machte sich die Möglichkeiten der Druckpresse zügig zunutze. Über weite geografische Distanzen, quer durch Europa, ließen sie einander an ihren textlichen Entdeckungen und eigenen literarischen Elaboraten teilhaben. Häufig waren die Humanisten, die über dichte Korrespondentennetzwerke verfügten, früher über neue Entwicklungen auf politischem oder kulturellem Gebiet informiert als ihre Zeitgenossen. Sie waren auch die Ersten, die Informationen über Luther weitergaben und seine Texte nachdruckten. Angesichts vielfältiger Ängste und Bedrohungen durch Natur- und Hungerkatastrophen, Pestepidemien oder den türkischen Erbfeind aus dem Osten, die eine Hochkonjunktur apokalyptischer Motive in der zeitgenössischen Kunst mit sich brachten, war die Kirche die weithin unangefochtene Instanz der Heilssicherung und Heilsvergegenwärtigung überall in Europa. Viele Menschen wandten sich mit ihren Sorgen, Nöten und Bedürfnissen an das Gnadeninstitut Kirche. Sie bedienten sich der Instrumente und Praktiken, die sie anzubieten hatte, der Sakramente und Wallfahrten, der Messstiftungen, die das unblutige Opfer Christi zugunsten bestimmter Stifter wiederholten, der Heiltumsschauen, also besonderer religiöser Events, bei denen ablassträchtige Reliquien gezeigt wurden, der Bruderschaften, Kooperationen aus Geistlichen und Laien, die zugunsten ihrer verstorbenen Mitglieder beteten und das Totengedenken ermöglichten, auch der vielfältigen religiösen Lebensformen im Kloster oder in der Welt. All die genannten Institutionen und Praktiken boomten. Niemals zuvor waren so viele Kirchengebäude errichtet worden wie zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Und zwar überall im gesamten lateineuropäischen Raum. Dass ein innerer Zusammenhang zwischen dem individuellen religiösen Engagement, etwa durch die Menge der Gebete, die Höhe der Spenden, die Strapazen einer Wallfahrt, also ein innerer Zusammenhang zwischen dem individuellen religiösen Aufwand, den man trieb, und dem Ausmaß der Heilseffekte, eine Korrespondenz von religiöser Leistung und geistlichem Lohn bestand, war im Ganzen selbstverständlich und integrierte die lateineuropäische religiöse Mentalität. Dass die Infragestellung dieses Systems religiöser Leistungsfrömmigkeit, wie sie dann Luther und seine Anhänger entwickelten, gleichfalls überall in Lateineuropa nachvollziehbar war, versteht sich von selbst. Die Reformation wurzelte also, so möchte ich rekapitulieren, in den Traditionen Lateineuropas. Doch jetzt möchte ich einen weiteren Schritt tun, denn die Reformation ließ Lateineuropa nicht unverändert, im Gegenteil. Im Zeitalter der Reformation erhielt Lateineuropa ein neues Gesicht. Nicht mehr die Einheit der Christenheit mit dem Papst als sichtbarem Haupt, der in der alten Kapitale des Imperiums in Rom residierte, sondern eine Vielzahl einzelner Länder prägten fortan den Geschichts- und Kulturraum. Dieses Europa der Nationen ist nicht durch die Reformation entstanden, aber doch entscheidend befördert worden. Der explizite Bruch mit dem Papst, den die sich der Reformation anschließenden Länder, Städte, Territorien und Nationen vollzogen, zerstörte die Einheit der letzten verbliebenen Heimat der Christenheit, Europa. Während das alte Europa als Heimat der römischen Kirche in Frage gestellt wurde, eroberte es neue Kontinente. Seit dem 16. Jahrhundert ist das lateinische Christentum auch in seiner konfessionellen Diversität eine global expandierende Religion. Bis zur Reformation hatten bestimmte kulturelle Selbstverständlichkeiten existiert, die nun in Frage standen oder aufgelöst wurden. Die Präponderanz der lateinischen Sprache in allen die Religion und die Wissenschaft betreffenden Fragen wich einer sprachkulturellen Diversifizierung. In den sich der Reformation anschließenden Ländern wurden die Gottesdienste nun in aller Regel in den Volkssprachen abgehalten. Da die Predigt ins Zentrum des Gottesdienstes rückte, die Sakramente Taufe und Abendmahl auf die persönliche Aneignung der Glaubenden hin ausgelegt und interpretiert wurden und der Gemeindegesang als wesentliches Element der religiösen Teilhabe der Gemeindeglieder galt, kam die Verwendung einer anderen als der Sprache, die die Mutter im Haus, die Kinder auf der Gassen, der gemeine Mann auf dem Markt verwendeten, ihnen schaute der Wittenberger Reformator aufs Maul, eine andere als die Volkssprache, nicht in Betracht. Die religiöse Aufwertung der Volkssprache im Zuge der Reformation, die eine Vielzahl an nationalsprachlichen Bibelübersetzungen zunächst in Europa, à la longue weltweit angeregt und schließlich auch die römische Kirche im Ganzen dazu veranlasst hat, ihre Fixierung auf das Lateinische und Römische, auf Latinitas und Romanitas zu relativieren, schließlich gar die religiöse Differenzierung, Diffamierung und Inkriminierung der Volkssprache auch im katholischen Raum aufzugeben und die etwa in Spanien bereits vor der Reformation breit einsetzende volkssprachliche Literaturproduktion sukzessive zu intensivieren, hat unabsehbare kulturelle Folgen gezeitigt. Die Entstehung nationaler Literaturen begründet oder befördert und Bildungs- und Partizipationsmöglichkeiten eröffnet, die dem mittelalterlichen Christentum so nicht bekannt waren. Die religiös legitimierte Aufwertung der Volkssprachen im Zuge der Reformation trug mittelbar in einem jahrhundertelangen Transformationsprozess dazu bei, dass diese wie ein Sauerteig alle Bereiche der Gesellschaft durchsetzten und auch die Wissenschaft eroberten. Die Ausbildung und Ausformung nationaler Christentumsvarianten infolge der Reformation hat schließlich politische Nationalisierungsprozesse beeinflusst, ja forciert. Die für die mittelalterliche Christenheit prägenden transnationalen Momente einer lateinischen Einheitskultur verloren auch in den dominant katholisch bleibenden Ländern Europas nach und nach ihre universelle Geltung. Das Europa der konfessionellen Diversität und der nationalen Vielfalt und Konkurrenz, dessen Wurzeln ins Mittelalter zurückreichen, ist durch die Reformation entscheidend dynamisiert worden. In der mittelalterlichen Christenheit waren transnationale Rechts- und Organisationsstrukturen wirksam gewesen, die die Reformation bekämpfte und die in den Teilen Europas, in denen sie siegte, hinfällig wurden. Das Europa der Wallfahrer erlitt Einbußen. Das Europa der Orden, das angesichts der Präsenz insbesondere der Bettelmönche an den Universitäten auch das gelehrte Europa tiefgreifend geprägt hatte, existierte fortan nur mehr in der katholischen Hemisphäre. Das kanonische Recht verlor seine universale Geltung. Für alle elementaren Belange im Leben eines Christenmenschen, die jedenfalls prinzipiell durch das kanonische Recht geregelt wurden, etwa die religiösen Pflichten der jährlichen Beichte und Kommunion, die sakramentale Versorgung von der Wiege bis zur Bahre, die Regulierung von Ehekonflikten, das Verhältnis zur Pfarrgemeinde, die Geltung von Gelübden. All diesen Bestimmungen waren neue Bestimmungen, gefolgt bzw. Ersatzlösungen in der Zuständigkeit der jeweiligen weltlichen Obrigkeit gefolgt. Das evangelische Europa und der evangelische Christ in Europa wurde infolge der Verstaatlichungsdynamik, in die die Religion geriet, in einem umfassenderen Sinne untertan, als seine Vorfahren es je gewesen waren. Doch die Strukturen des alten Christenheitseuropas wurden durch die Reformation nicht nur forciert aufgelöst, auch Konturen eines evangelischen Europa zeichneten sich stetig ab. Wittenberg, das Kaff am Rande der Zivilisation, wurde seit den 1520er Jahren für etwa ein halbes Jahrhundert zur frequentiertesten und internationalsten Universität in Europa. Ähnliche Strahlungswirkungen, wie Wittenberg sie auf das Europa der lutherischen Christenheit ausüben sollte, gingen seit 1559 von der Akademie Johannes Calvins und Theodor Bezas in Genf aus. Seit dem späten 16. Jahrhundert entfalteten dann die niederländischen Universitäten, allen voran Leiden, eine internationale Sogwirkung, selbst über Konfessionsgrenzen hinweg. Hinsichtlich der interterritorialen und der zwischenstaatlichen Beziehungen innerhalb Europas blieb die Reformation gleichfalls nicht folgenlos. Immer wieder entstanden politische Allianzen und Kooperationen aufgrund konfessioneller Zugehörigkeiten oder gemeinsamer konfessioneller Gegnerschaften. Dies galt etwa für Kontakte, die Heinrich VIII. Nach seiner Trennung von Rom 1534 zum Schmalkaldischen Bund, der Organisation des politischen Protestantismus im Reich, suchte, für den Zusammenschluss der reformierten Kurpfalz mit den calvinistisch geprägten Provinzen der Niederlande, für anti-habsburgische Koalitionspläne Franz I. und des reformierten Königs von Navarra vor seiner Konfession zum katholischen König Heinrich IV. Von Frankreich, auch für dynastische Verbindungen zwischen dem dänischen und dem schwedischen Adel zu protestantischen Geschlechtern im Reich. Auch militärische Interventionen konnten nach und nach infolge der Reformation konfessionell motiviert werden. Die politischen Interaktionen und diplomatischen Verbindungen innerhalb und aufgrund kolonialgeschichtlicher Zusammenhänge auch außerhalb Europas haben sich infolge der Reformation grundlegend verändert. Ähnliches wäre für die neu formierten Räume des Welthandels zu erwägen, die auch im Grunde im Zuge der konfessionellen Differenzierung Europas eine neue Formatierung erfuhren. Nun abschließend noch einige Bemerkungen zur historischen Bedeutung der Reformation für Europa im Ganzen. Die Reformation hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die lateineuropäische Geschichte und deren globale Folgen. Mit der Ausbreitung der lateineuropäischen Zivilisation im Zuge der geografischen Entdeckungen, des Welthandels und der kolonialen Expansion kamen die konfessionellen Varianten des lateinischen Christentums auch in Asien, Australien, Afrika und Amerika zur Geltung. Auf den außereuropäischen Aktionsfeldern setzte sich die kontinentaleuropäische Konfessionskonkurrenz in direkter oder indirekter Form fort, konnte aber auch Formen der Interaktion und der Kooperation annehmen, die in der europäischen Heimat undenkbar gewesen wären. Die globale Ausbreitung der lateineuropäischen Christentumsvarianten ist bis heute ungebrochen, der Protestantismus eine global rasant wachsende Religion, insbesondere in Afrika und Asien. Angesichts unserer mitteleuropäischen Phantomschmerzen sollten wir das nicht vergessen. Alle nicht-katholischen Gestalten des lateinischen Christentums sind in der einen oder anderen Weise Erben der Reformation. Die Organisationsformen der nicht-katholischen Christentumsvarianten sind denkbar vielfältig. Sie reichen von aktualistisch geistgetriebenen Vergemeinschaftungen pfingstlerischer oder quäkerischer Provenienz bis hin zu den episkopalistischen, staatskirchlichen und staatsanalogen kirchlichen Institutionen in Skandinavien, Großbritannien und Deutschland. Die historische Variationsbreite der Organisationsgestalten des evangelischen Christentums lässt auch für seine Zukunft jenseits der uns bekannten Strukturen hoffen. Die nicht-katholischen Gestalten des lateinischen Christentums werden üblicherweise unter den Begriff Protestantismus, Protestantism, Protestantismo, Protestantisme, subsumiert. Eine historisch reflektierte Sprachregelung sollte sich bewusst halten, dass die als kirchentrennend empfundenen konfessionellen Differenzen, etwa zwischen Lutheranern und Reformierten im 16. und 17. Jahrhundert, in aller Regel schwer wogen, genauso schwer oder schwerer als die gemeinsame Gegnerschaft gegenüber der Papstkirche. Erst seit dem 18. Jahrhundert kam die Tendenz auf, den Protestantismus als einen inneren Zusammenhang zwischen Luthertum und Reformiertentum wahrzunehmen und für grundsätzlich moderner zu halten als den Katholizismus. Dass dieser Perspektive zugrunde liegende Fortschrittsdenken war dem älteren Protestantismus des konfessionellen Zeitalters fremd. Dass ein innerer Zusammenhang zwischen der religionsgeschichtlichen Entwicklung Lateineuropas seit dem 16. Jahrhundert und den Einstellungen und Werten der westlichen Moderne besteht, ist unabweisbar. Die historisch primären gesellschafts- und mentalitätsgeschichtlichen Folgen der mit der Reformation eingetretenen Pluralisierung des lateinischen Christentums bestanden nicht in der Relativierung, sondern in einer Intensivierung religiöser Bindungen. Die intensivierte Aneignung der konfessionellen Christentumsvarianten durch Katechismen und Predigten, Erbauungs- und Gebetsbücher zeitigte mittelbar fundamentale bildungsgeschichtliche Wirkungen. Diese werden in den protestantischen Territorien und Ländern in ihrer gesellschaftlichen Breite aufs Ganze gesehen früher wirksam als in den katholischen Ländern. Eine Folge der konsequenten religiösen Aufwertung der Volkssprache und der Eröffnung von Partizipationsmöglichkeiten im Gottesdienst. In einigen Sprachen gehen die ersten erhaltenen oder gedruckten schriftlichen Dokumente unmittelbar auf die Reformation zurück. Im Finnischen etwa, im Kroatischen, Slowenischen, im Prussischen. Die Sprachkultur- und bildungsgeschichtlichen Folgen der Reformation sind also immens. Religiös relevante Texte in der eigenen Muttersprache lesen oder aneignen zu können, auch der evangelische Gemeindegesang war ein Attraktionsmoment allererster Güte, implizierte zugleich, verstehend teilzunehmen. Mit der Reformation ging ein Ausbau des Schulwesens und eine verstärkte Bemühung um die Alphabetisierung der Bevölkerung einher. Der Weg zu einem befriedeten Neben- und einem toleranten Miteinander der Konfessionen war im nachreformatorischen Lateineuropa ein langer. Er wurde einerseits dadurch geprägt, dass staatliches Recht den Konfessionen Grenzen setzte und Regeln des Miteinanders definierte, andererseits, dass die Konfessionen selbst eigene Wahrheitsansprüche relativieren und das hohe Gut einer allgemeinen Religionsfreiheit anzuerkennen begannen. Im 17. Jahrhundert fingen einzelne Territorialstaaten in Deutschland an, Migranten fremder Konfessionen aufzunehmen. Auch Täufern, die als fleißige Handwerker galten, gewährte man immer häufiger Schutz. Die Erfahrungen zeigten, dass ein friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Konfessionen, also multikonfessionelle Gesellschaften, im Rahmen klarer rechtlicher Regeln funktionierte. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde die bürgerliche Gleichstellung der Juden gesellschaftlich durchgesetzt und rechtlich fixiert. Im Laufe des späten 19. und des 20. Jahrhunderts wurde die durch staatliches Recht verbürgte allgemeine Religionsfreiheit, ein Grundelement des freiheitlichen Rechtsstaates und der überstaatlichen Grund- und Menschenrechte. Die Toleranz als Anerkennung der Existenzberechtigung einer anderen Religion war das Ergebnis eines langen Lernprozesses. In der lateineuropäischen Christentumsgeschichte war dieser Lernprozess durch die Erfahrungen von mannigfachem Leid und abgründiger Gewalt im Namen der Religion geprägt. Die Reformation hat diese Entwicklungen freigesetzt und das ihre dazu beigetragen, dass ein westlicher Zivilisationstypus entstand, der nicht mehr auf der Vorstellung basierte, dass eine Gesellschaft nur auf der Grundlage einer einheitlichen oder dominierenden Religion bestehen könne. Dieses tolerante, multireligiöse Gesellschaftsmodell hat sich bewährt, steht heute aber vor neuen Herausforderungen. Die Geschichte der Reformation ist ein Musterbuch der Spannungen, Widersprüche, Evolutionen und Fortschritte der lateineuropäischen Zivilisation auf dem Weg zu toleranten, liberalen Gemeinwesen. Um unsere westliche Kultur im Horizont der Globalisierung weiterzuentwickeln, ist die Kenntnis ihrer Anfänge im Zeitalter der Reformation hilfreich, ja vielleicht unverzichtbar. Die Reflexion darauf ist ein würdiger und unabweisbarer Dienst, den das Reformationsjubiläum unserer Gesellschaft leisten könnte und sollte.